Es ist tatsächlich passiert, dass die SPD, also Sozialdemokratische Partei im Deutschen Kaiserreich, im Reichstag, zwar 30% der Stimmen fast abgeholt hat, damit eigentlich vom Stimmanteil her die stärkste Partei ist, aber halt viel, viel weniger Sitze bekommen hat, als da eigentlich man so irgendwie logisch denken würde, dass es dazugehört und damit auch keine Mehrheit oder keine größere Fraktion im Parlament stellen konnte. Wie kommt es zu so einer absurden Situation, dass man 30% der Stimmen holt, aber bei weitem nicht mal 30% der Sitze hat?
Also das ist eine eigentlich allgemeine Sache bei allen Reichstagen im Kaiserreich bis zum Ende fast. Es war immer ein absolutes Mehrheitswahlrecht. Das heißt, es war immer so, dass wenn es einen nicht sozialdemokratischen Kandidaten gab, dass dann häufig sich alle anderen Parteien hinter dem versammelt haben und schon deswegen die sozialdemokratischen Kandidaten nicht zum Zuge kamen. Es war aber auch so, dass die Aufteilung des Reichs in Wahlkreise aufgrund der Volkszählung in den 1860er Jahren stattgefunden hat und nie geändert wurde, so dass man in der Stadt viel, viel mehr Stimmen hatte und die Sozialdemokraten auch viel mehr Stimmen brauchten, um überhaupt Abgeordnete zu bekommen, während dagegen in den dann relativ menschenleeren ostpreußischen Wahlkreisen, wo auch sehr massiv verhindert wurde, dass überhaupt andere Kandidaten als die Antisemiten und die Deutschkonservativen antraten, eben halt dann auch Kandidaten mit weniger als 50.000 Stimmen oder sowas gewählt wurden. Und es war ja sowieso klar, das gehörte noch überhaupt zur Geschichte des Kaiserreichs dazu, es durften ja auch gar nicht alle wählen. Es waren nicht nur die Frauen ausgeschlossen, sondern auch alle Sozialhilfeempfänger, würde man heute sagen, alle Leute, die Soldaten waren und so weiter und so weiter. Und bei diesen Wahlen 1907 war es nochmal besonders so, dass sich eben tatsächlich fast alle Parteien bis auf das Zentrum sich darauf geeinigt hatten, gegen die Sozialdemokraten zu kämpfen und das alles mit einem ganz deutlichen rassistischen und antisozialistischen Kampagnenthema über die roten und schwarzen Reichsfeinde, die unsere braven deutschen Soldaten den bösen, mörderischen Bestien in den Kolonien ausliefern wollen. Also das ist im Prinzip der Hintergrund für dieses dramatische Wahlergebnis, das da 1907 stattgefunden hat.
Eine Frage kam mir zwischen rein, ob tatsächlich dieses Thema praktisch der Kolonie und Südwestafrika das zentrale Wahlkampfthema war oder ob es noch andere gab.
Es gab auch noch andere, also das war zum Teil war das ein ganz normaler Wahlkampf, wo es um Lohnerhöhungen und Zustände in Wahlkreisen und Steuern und sonst was gab. Die Antisemiten haben auch relativ unverdrossen weiterhin ihre antisemitische Propaganda gemacht, hatten dabei dann teilweise Schwierigkeiten zu erklären, warum sie mit den Linksliberalen, die sie sonst immer verunglimpft haben, zusammenarbeiten in diesem Fall. Es gab auch kulturkämpferische Untertöne, also gegen das Zentrum, das eben halt eine von Rom gesteuerte Partei war, aber dann im Umschwung nach 1907, Januar, Februar, es gab ja dann noch eine zweite Wahl, also im Februar, da kamen dann die Stichwahlen. Da war überwog ganz deutlich die Kampagne gegen die Menschen in Südwestafrika, die aufgestanden waren gegen die deutsche Kolonialmacht und gegen die Sozialdemokratie. Das kann man schon sehr deutlich sehen von der Gewichtung der erhalten gebliebenen Flugblätter, muss man dazu natürlich sagen.
Das ist dann direkt eigentlich der Bezug auf den Krieg in damals noch Deutsch-Südwestafrika gemeint.
Genau, also dieser Aufstand, diese Kriege, die dabei, das waren ja zwei, einmal gegen die Herero und einmal gegen die Nama. Und der Anlass für diese ganze Reichstagswahl war ja die Reichstagsauflösung Ende 1906, weil die Sozialdemokraten und die Polen und die Welfen dagegen gestimmt hatten und das Zentrum auch gegen die Regierungsvorlage gestimmt hatte, aber eigentlich mit dem Vorschlag, vielleicht einfach weniger Geld für die Niederschlagung dieser Rebellion oder dieser Aufstände oder für die Fortführung des Krieges, wie immer man das formulieren will, auszugeben. Und da hat die Regierung sich dann entschlossen, ihre Zusammenarbeit mit dem Zentrum zu beenden und ein Bündnis geschmiedet aus linksliberalen, konservativen, nationalliberalen, Antisemiten und allen anderen, die noch willig waren, in einem solchen Bündnis mitzumachen. Und dieses Bündnis hat dann eine massive Propagandakampagne gegen die Sozialdemokraten und etwas weniger auch gegen das Zentrum und seine Verbündeten gemacht, um durchzusetzen, dass sozusagen jetzt ein kolonialfreundlicherer Reichstag gewählt wird. Und das ist dann eben aufgrund des Reichstagswahlrechts auch gelungen. Und die Sozialdemokraten haben das, obwohl sie an Stimmen dazugewonnen haben, als eine große Niederlage empfunden.
Was ja soweit auch nachvollziehbar ist, da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, dieser Reichstag ist ja eingebettet in eine Monarchie, ein Kaiserreich. Was für konkrete Konsequenzen hatte das dann tatsächlich für die Kolonialpolitik? Weil irgendwie stelle ich mir schon vor, dass auch der Kaiser durchaus auch viel durchkriegen konnte, egal wer im Reichstag sitzt.
Das ist sowieso so gewesen. Allerdings war die Schwachstelle der Regierung, weswegen sie dann doch immer mit dem Parlament zusammenarbeiten mussten, der Haushalt, das Geld. Da hatte der Reichstag, das war sozusagen seine einzige Einflussmöglichkeit. Bei Gesetzen konnte man ihn neutralisieren, wenn die Fürstenversammlung, der Bundesrat da nicht mitgemacht hat oder der Kaiser das nicht unterzeichnen wollte, dann gab es das Gesetz nicht, egal was der Reichstag beschlossen hat. Und wenn es eine Regelung dringlich war und man sie durchs Reich nicht bekommen konnte, dann konnte man sie immer noch in den Bundesstaaten, die viel undemokratischere Wahlrechte hatte, durchkriegen. Also soweit war das nicht so bedeutsam. Aber beim Geld, da brauchte man den Reichstag und da brauchte man auch eine bewilligungsfreundliche Mehrheit und darum ging es. Und es gab schon Reformbestrebungen und das Deutsche Reich hat eben dann auch seine Kolonialpolitik tatsächlich auch nochmal weiter reformiert, auch noch mehr Geld in die Kolonien gesteckt. Also es gab dann schon eben auch mehr Bewilligung von Mitteln für die Regierung und einen deutlich regierungsfreundlicheren und weniger kontrollierenden Reichstag in der Konsequenz dieser Wahlen. Aber wo Sie gerade gesagt haben, Sie finden das verständlich, muss ich nochmal eben sagen, eigentlich ist es nicht nachvollziehbar, warum die Sozialdemokraten das als Niederlage empfunden haben. Denn sie haben ja dem Reichstag eigentlich selber nicht viel Wichtigkeit zugesprochen, sondern sie wollten die Reichstagswahlen vor allem zur Agitation nutzen und eben auch zur Stärkung ihrer Organisation. Und das ist ihnen ja eigentlich gelungen. Und insoweit zeugt es eigentlich von einer merkwürdigen Fixierung auf dieses relativ machtlose Parlament von Seiten der Sozialdemokraten, dass sie das nicht nur als eine Niederlage empfunden haben, sondern dass es danach eine heftige Diskussion über einen Kurswechsel in der Sozialdemokratie gab, der dann bis zu einem gewissen Maße auch stattgefunden hat.
Das ist vielleicht tatsächlich auch der heutige Blick sozusagen auf parlamentarische Parteien, die da so dieses, ach, natürlich ist das eine Niederlage, so hervorruft. Was hat denn das konkret für Auswirkungen für die Sozialdemokratie gehabt, dieses Wahlergebnis und dann auch entsprechend die kommende Legislaturperiode?
Also es ist hart umstritten. Es gibt viele KollegInnen, die behaupten, das sei nicht so gewesen. Ich meine aber, dass es nach wie vor sehr viele Anhaltspunkte dafür gibt. Zum einen war die Mahnung an alle, und das ging von links bis ganz rechts in der Sozialdemokratie, das war ja eine sehr breit gefächerte Partei, das war ja nicht so ein sozialistischer Kampfverband, wie das häufig dargestellt wird, sondern eigentlich ein Zusammenschluss von ganz, ganz vielen unterschiedlichen politischen Kräften. Und in dem eine Mahnung hatten eigentlich fast alle, bis auf so Kreise um Rosa Luxemburg war, nie wieder Außenpolitik zum zentralen Thema einer Wahlkampagne machen. Bloß immer alles Sozialpolitik und Innenpolitik machen und da versuchen, Stimmen zu bekommen, aber nie wieder direkt den deutschen Kolonialismus und den deutschen Imperialismus, sage ich jetzt mal, also das Bestreben nach Weltpolitik und nach dem Platz an der Sonne, das lieber nicht direkt angreifen, das mobilisiert nur die Gegenseite und mobilisiert auch Wähler an die Wahlurnen, die sonst zu Hause bleiben würden, weil sie den Reichstag ablehnen. Und das zeigt sich bei verschiedenen Krisen, dass eben es da eine sehr zögerliche Haltung gab, jemals wieder in so eine Fundamentalopposition zu gehen. Und es zeigte sich eben auch bei den Kongressen und den Parteitagen, dass es eben durchaus Befürworter einer sozialistischen Kolonialpolitik gab. Also Leute, die gesagt haben, an sich ist es doch gar nichts Verkehrtes, Kolonien zu haben. Nur so wie das momentan vom Deutschen Reich gemacht wird, ist es nicht in Ordnung.
Das bringt mich jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen zu diesem Thema die Schwarzen und die Roten, was ja eigentlich auch eine Anspielung genau auf diese Kolonialgebiete ist. Und ich frage mich da so ein bisschen, welches Verhältnis konkret auch zu das Deutsche Kaiserreich als Kolonialmacht für die Sozialdemokratie zu diesem Zeitpunkt da eine Rolle gespielt hat und vor allem auch so ein bisschen die Frage, ob es eine realistische Chance gab, eigentlich auch wirklich diesen Völkermord an den Herero und den Nama auch vielleicht doch zu verhindern.
Also zu verhindern nicht, weil zu dem Zeitpunkt, als das alles stattfand, wusste das im Deutschen Reich eigentlich nur der Reichskanzler, der Kaiser und die oberste Heeresleitung, also die militärischen Stellen, die waren darüber informiert. Die Öffentlichkeit erfuhr das eigentlich erst im Januar 1905 durch ein Buch, das herausgegeben wurde, in dem der Mordbefehl von Herrn von Trotha dann auch nochmal abgedruckt wurde. Und zu diesem Zeitpunkt war dann die direkte, also wo tatsächlich die gesamte Kriegsführung, wo man sagen muss, eigentlich auf Auslöschung der Herero ausgerichtet war, die war da schon beendet und ergänzt worden durch die Internierung von Leuten, die sich ergeben haben in Arbeitslager, die allerdings auch eine sehr hohe Sterblichkeit hatten. Und es war für die Sozialdemokraten eigentlich nicht möglich, da in größerem Maße Einfluss zu nehmen, da sie eben mit ihrer generellen Kritik am deutschen Kolonialismus und ihrer Kritik daran, wie die Herero behandelt wurden, relativ allein standen. Also da gab es zaghafte Stimmen bei den Linksliberalen zunächst, die auch sagten, das sei ja nun politisch und moralisch nicht so richtig zu vertreten. Aber selbst das sonst relativ kolonialkritische Zentrum sprach im vollen Wissen von den Mordbefehlen, die Herr von Trotha da gemacht hatte, dem Herrn von Trotha die volle Unterstützung und das volle Vertrauen aus. Also die Sozialdemokraten waren mit ihrer grundsätzlichen Ablehnung der Kolonialpolitik relativ allein und haben in der Wahlkampagne 1906, 1907 übrigens diese Gräueltaten an den Herero und die ganzen Zustände in Südwestafrika relativ ausführlich und auch relativ genau. Also das deckt sich ziemlich weitgehend mit dem heutigen Stand der Forschung, was da in den sozialdemokratischen Flugblättern stand, dargestellt. Und die Sozialdemokraten waren sehr zwiegespalten im Umgang mit den Menschen in Südwestafrika, weil sie ja auf der anderen Seite eben die schon als, ich sag's jetzt mal in der Sprache der Zeit, zurückgebliebene Wilde betrachtet haben. Und sie ja eigentlich die Partei des Fortschritts waren und der industriellen Zivilisation. Und deswegen gab es immer eine ganz merkwürdige Spaltung in der Sozialdemokratie. Auf der einen Seite gab es die Linken, die gesagt haben, letztlich bekämpfen die Herero den gleichen Feind wie wir, nämlich das deutsche Kapital, den deutschen Imperialismus. Und andere, die gesagt haben, letztlich sind ja die Ansiedler in Südwestafrika auch Arbeiter und Proletarier und insoweit muss man die ja auch beschützen. Und dazwischen sehr viele Positionen, Marke, so dürfte man diese Menschen dort nicht behandeln, aber dann auch keine uneingeschränkte Solidarität.
Also definitiv auch noch viel irgendwie, was so aufzuarbeiten wäre an auch irgendwie Parteigeschichte und Bewegungsgeschichte an der Stelle. Ich habe mich jetzt noch gefragt, ob mit dem Blick dann praktisch auf den kommenden Ersten Weltkrieg, der ja nur ein paar Jahre später eigentlich beginnt, also 7 Jahre später, und dieser Debatte über die Kriegsrendite, die ja damit dann auch einherkommt, ob vielleicht diese Wahl und dieses Wahlergebnis und diese Wahrnehmung der Niederlage auch einer der Punkte ist, wie es dann zu der Zustimmung zu der Kriegsrendite kommen konnte.
Also diese Zustimmung zu den Kriegskrediten, da gibt es noch ein paar Wege, ein paar Etappenziele dahin, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass 1907 eine Weichenstellung war, weil man eben auch sieht, dass die Sozialdemokratie sich dann zum Beispiel in den Krisen, die vorher waren, zum Beispiel der Marokko-Krise, ziemlich zögerlich bis abwiegelnd auftraten und auch dann in den ganzen folgenden Debatten ja auch immer letztlich vor einer direkten Konfrontation mit dem Kaiserreich, seinem Nationalismus und seinen imperialen Ambitionen zurückschreckten. Also dass es eben diese Kritik auch nicht weit verbreitet war. Und es ist eben auch kein Wunder, dass gerade diejenigen, die in solchen kolonialpolitischen Debatten eher eine sozialistische Kolonialpolitik sich vorstellen konnten, dann auch später eben bei der Bewilligung der Kriegskredite und bei dem Durchhaltekurs im Burgfrieden eine wichtige Rolle gespielt haben. Da hat sich insbesondere Gustav Noske sehr hervorgetan, aber auch Friedrich Ebert. Das ist zwar jetzt auch nicht so, dass diese Leute plötzlich 1914 aus dem Boden hervorgepoppt waren, sondern man konnte das eigentlich schon an ihren Positionen auch sehen. Und das ist auch von nicht-sozialdemokratischen Tageszeitungen damals relativ hämisch bemerkt worden, dass das doch eigentlich Positionen wären, Ländern, die im Falle eines Krieges zum Beispiel darauf hinauslaufen würden, dem Vaterland nicht in den Rücken zu fallen, wie man damals so schön sagte. Also ich denke, da hat es auf jeden Fall eine Weichenstellung gegeben. Auch in anderer Hinsicht eben, dass auch das Zentrum, also die katholische Partei, gemerkt hat, da verscherzt sie es sich mit der Regierung, wenn sie zu kolonialkritisch ist und zu kritisch überhaupt. Und sehr wichtig, man kann eben auch sagen, dass eigentlich die Linksliberalen oder Liberalen, würde ich sie eher nennen, die vorher in ziemlicher Fundamentalopposition noch zum Kaiserreich gestanden haben, über diesen Bülow-Block, der sich dann nach den Wahlen von 1907 gebildet hat, also diese Zusammenarbeit von allen Parteien außer Zentrum und SPD, dass die darüber eben halt in einen nationalen Konsens integriert wurden und eben dieses Reich auch als das ihre betrachtet haben und nicht mehr als einen vergrößerten preußischen Obrigkeitsstaat, was viele Freisinnige und Demokraten eigentlich bis dahin durchaus noch so gesehen hatten.